Hi, hier ist Vanessa von Any Questions.
Und hier ist Laura, ich mache jetzt auch mit.
Was? Wer hat das gesagt?
Ich.
Okay, also eigentlich haben wir gesagt, in Staffel 2 kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Aber das ist eigentlich meine Me-Time.
Na gut, Mama, ich gehe ja schon.
Alles klar, Schnecki, bis dann.
Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu Any Questions. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Gemäß unserem Motto, das Erwartbar-Unerwartbare, sprechen wir heute im Gegensatz zu unserem letzten Podcast, wo wir über das Lebensende gesprochen haben und unsere eigene Verantwortung über das Sterben hinaus, heute über das Thema Kinderwunsch und Familienplanung. Das ist was ganz anderes. Dafür habe ich heute zu Gast den lieben Nils.
Hallo zusammen.
Hallo, lieber Nils. Vielleicht erstmal so zur Einordnung. Also Kinderwünsche können ja auf unterschiedlichste Arten erfüllt werden, also über den Sex, also du wirst auf natürlichem Wege schwanger, dann kann man da so ein bisschen nachhelfen, dann gibt es da vielleicht eine Hormontherapie, dann kann man sich über künstliche Befruchtung in einem Kinderwunschzentrum Gedanken machen. Dann gibt es auch den Weg der Samenspende oder Eizellenspende, also auch so ein bisschen im Thema Leihmutterschaft angegliedert und natürlich auch eine Adoption. Da gibt es also zahlreiche Wege. Dann vielleicht erstmal zum Status quo. Wie sieht es denn da bei dir so aus? Wie dürfen wir uns den Nils vorstellen?
Ja genau, also ich bin der Nils, 41 Jahre alt. Und seit 17 Jahren mit meinem Partner zusammen und seit 3,5 Jahren Vater einer süßen Tochter, die mit einer Hilfe einer Leihmutter in Amerika zur Welt gekommen ist und seit neuestem, seit 5 Monaten auch unser stolzer Papa von unserem Nachwuchs, von unserem Sohn, der auch dank einer anderen Leihmutter in Amerika ebenfalls zur Welt gekommen ist. Und wir leben hier in Frankfurt und genießen das Leben als vierköpfige Familie mit zwei Papas.
Das ist schön.
Und zwei Kindern.
Wunderschön. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum noch relativ frischen Nachwuchs.
Danke.
Dafür siehst du recht gut ausgeschlafen aus.
Bin ich auch.
Ja.
Unser Sohn macht das genau richtig. Er schläft, dann, wann er schlafen soll und lässt uns dann auch mal die Nächte durchschlafen, was ja nicht selbstverständlich ist. Und
ich bin ein bisschen neidisch. Also ja. Ich bin ja Mama von 4 Mädels. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an der Mädels-Jungs-Konstellation liegt, aber meine Kinder haben das nicht so super toll hinbekommen von Anfang an.
Ich werde meinem Sohn mitteilen, er soll es den anderen Babys auch beibringen, wie das funktioniert.
Ihr solltet Kurse geben, ja. Genau. Aber jetzt nochmal so zurück zum Thema Elternschaft oder Familiengründung. Also du bist seit 17 Jahren mit deinem Partner zusammen.
Ja, genau.
Und wann ist denn so der Wunsch nach einer gemeinsamen eigenen Familie für euch entstanden? Und wie hat er sich jetzt zu dem entwickelt, was ihr jetzt heute ja stolz vorweisen könnt?
Ja, also dazu muss man sagen, ich bin in einer binationalen Beziehung. Mein Mann ist Israeli.
Mhm.
Wir haben uns auch dort kennengelernt, weil ich dort studiert habe. Und die Gesellschaft, würde ich mal sagen, in Israel ist auch nochmal tickt nochmal ein bisschen anders, was das Thema Familiengründung angeht.
Generell oder in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen?
In Bezug auf gleichgeschlechtliche, aber auch generell. Also das höchste Ziel einer jeden Familie ist, dass Nachwuchs kommt, dass auf jeden Fall die neue Generation großgezogen wird. Von daher würde ich mal sagen, sind wir mit unterschiedlichen Haltungen in die Beziehung gestartet. Also für meinen Mann war das tatsächlich von Anfang an klar, er ist schwul, aber er wird auf jeden Fall Vater werden. Das war ihm von Anfang an klar.
Mhm.
Das gehört zu seinem Lebensziel, zu seinen Lebenszielen dazu. Hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, vor 20 Jahren, nicht vor 17, vor 20 Jahren, hätte ich dir gesagt, ja, wenn Schweine fliegen können, dann wäre doch ich irgendwann mal schwanger oder, keine Ahnung, Vater eines Kindes, weil ich es mir einfach auch gar nicht vorstellen können, weil es dieses Konzept hier auch so gar nicht gab, dass schwule Paare Eltern von biologischen Kindern wurden. Also, dass man mal gehört hat, dass es über Adoption geht, wie du vorher schon angesprochen hast.
Ja.
Das hat man vielleicht schon mal mitbekommen, aber auch, würde ich mal sagen, eher die Seltenheit gewesen.
Ja. Ich meine, wenn ich da kurz eingrätschen darf, dass die Ehe unter gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen werden darf, ist jetzt wie alt?
Also, so ist es. Das ist auch gerade, das feiern wir vielleicht jetzt gerade mal das 10-jährige Jubiläum oder 13-jährige.
Also,
es ist ja, das auch noch nicht lange her.
Ja. Aber es ist schön, dass es jetzt auch einfach gesellschaftlich dazugehört. Ja.
Ja. Und von daher würde ich sagen, war bei uns der Start so, dass für ihn klar war, das hat er auch sehr früh schon in Bezug auf seine Wünsche für die Zukunft formuliert, dass er gerne Kinder möchte. Und ich musste erstmal mit dem Gedanken mich anfreunden.
Okay.
Weil man natürlich als 24-, 25-jähriger junger Mann, der hier in Europa aufgewachsen ist, der weiß, als schwuler Mann wird man jetzt nicht so leicht schwanger und kann jetzt auch nicht unbedingt schnell ein Kind bekommen,
ja,
sich eher ein anderes Lebenskonzept ausmalt. Von man bereist die Welt, man macht Karriere, geht eher diesen Weg, den ja auch viele Freunde gehen, oder die meisten,
ja,
Freunde.
Also befreundete schwule Paare.
Ganz genau, befreundete schwule Paare, das muss ich mal dazu sagen, weil natürlich, okay, bei den Heterosexuellen das irgendwann auch auf natürliche Weise eher Thema wird, zu sagen, okay, wollen wir denn auch Nachwuchs haben und uns fortpflanzen, wie es die Biologie vorgesehen hat. Da habe ich auch immer, kann ich eine kleine Anekdote sagen, ich habe meiner Schwiegermutter lange gesagt, Masal, wir probieren es immer wieder, unterschiedliche Stellungen.
Es wird aber nichts.
Es hat bisher nicht funktioniert, es soll noch nicht sein.
Okay.
Um sie da auch ein bisschen bei Laune zu halten, weil da auch von Seiten der Familie schon früh nachgefragt wurde, wie sieht es jetzt bei euch aus, ihr seid doch jetzt zusammen, ihr seid verliebt und passt so gut zusammen, wann wollt ihr denn jetzt auch Verantwortung übernehmen und
klingt
eine Familie
auch
gründen.
Klingt also nach viel Akzeptanz auch für die gesamte Situation, also für die gesamte Beziehung auch,
ja,
was ja auch nicht selbstverständlich ist und gerade in der Nationalität vielleicht auch nochmal ein bisschen enger gesehen wird.
Mhm. Ja, da haben wir wirklich, muss ich sagen, habe ich Glück. Da bin ich mir darüber bewusst, dass es nicht bei allen Familien so ist. Also da gibt es, sag ich mal, wie du gerade sagst, kulturell bedingt natürlich auch nochmal oft Familien, die da vielleicht einen schwierigen Umgang damit haben, aber die Familie meines Mannes hat einen guten Umgang damit gefunden. Und wie
schon gesagt, von Anfang an?
Nein, nicht von Anfang an. Das war auch, bevor ich in die Familie kam, ein kontroverses Thema. Da hieß es, okay, jeder darf leben und leben lassen, aber das hat nichts im Haus der Schwiegereltern, also der jetzigen meiner Schwiegereltern, zu suchen.
Okay.
Was erst dadurch dann gelöst wurde, als meine Schwiegereltern mich tatsächlich kennengelernt haben und man dann durch das Kennenlernen, wie es ja so oft ist, man hat Angst vor dem anderen.
Ja.
Und sobald man das andere dann mal vielleicht auch persönlich kennenlernt, merkt man, das ist...
Das beißt gar nicht.
Das beißt gar nicht, das ist ein normaler Mensch wie du und ich. Und die Beziehung ist egal, ob da jetzt zwei Männer, zwei Frauen oder Mann und Frau voneinander sind. Das sind zwei Menschen,
die sich lieben.
Die sich lieben, aber die halt eben auch ihre Themen miteinander haben.
Ja.
Und das hat jeder.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass... Da haben meine Schwiegereltern auch ihren Weg zurückgelegt. Und da denke ich, da können die sich echt auch auf die Schultern klopfen, weil durch die Sozialisation, die sie durchlaufen haben, gerade im Nahen Osten, ist das ja nochmal viel stärker tabuisiert als bei uns hier in Europa. Mhm. Auch hier war es vor 50 Jahren anders, aber ich bin jetzt auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo das auf Akzeptanz gestoßen ist. Also ich konnte bei meinem Coming-out, musste ich mich nicht verstecken, sondern konnte da mit 15 Jahren auch gut und ehrlich dazu stehen und wurde aufgenommen. Bei meinem Mann eben noch nicht, aber mittlerweile, also das war dann eine Frage von ein paar Monaten, wo wir dann auch immer wieder dann zu Hause eingeladen wurden und dann mittlerweile ist das ein sehr inniges Verhältnis zwischen uns allen.
Ja. Das ist auch wirklich sehr schön zu hören, das klingt sehr vorbildlich vor allem, so würde man sich das wünschen und vorstellen, dass es überall so läuft. Und dein Mann, das heißt, ihr seid jetzt mittlerweile auch verheiratet,
ja,
und seit wann seid ihr das? Also direkt als es rechtlich ging?
Ganz genau. Direkt als es rechtlich ging. Wir haben 2011 die eingetragene Lebenspartnerschaft vollzogen. Als offiziellen Akt, aber haben das auch wirklich zelebriert im Römer und haben dann mit Freunden und Familien da eine schöne Zeremonie zelebriert. Und im Jahr 2000, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wann haben wir es umgeändert in eine Ehe. Ich glaube, das war 2021, genau. 2021 haben wir es umgewandelt,
okay,
weil ja dann klar war, unsere Tochter wird geboren und das sollte doch dann auch bitte alles rechtlich Hand und Fuß haben.
Sehr schön, da ist man noch zusammen. Dann
ist man auf dem Papier und auch nochmal, sag ich mal, geschützter, gerade was das Auftreten vor anderen Institutionen, vor offiziellen Institutionen betrifft, nochmal eher in der Lage zu sagen, hier, ich habe den Beweis, es hat alles Hand und Fuß, ich bin auch rechtlich
Elternteil
und es wird nicht in Frage gestellt.
Das ist ein guter Punkt. Elternteil und auch die rechtlichen Hintergründe, das bringt uns wieder zurück von unserem kleinen Exkurs zu, wie seid ihr denn eigentlich ein Paar geworden, eine Familie geworden, beziehungsweise Eheleute erstmal geworden. Und parallel habt ihr euch dann auch schon, kann man sagen, um die gemeinsame Familienplanung und deren Umsetzung gekümmert. Jetzt war ja für euch eigentlich von vornherein relativ klar, okay, auf natürliche Weise könnt ihr jetzt so nicht unbedingt schwanger werden. Dafür gibt es ja jetzt erstmal so hier keine offiziellen Wege. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also wie habt ihr euch informiert und wie seid ihr auf die eigentliche Leihmutter aufmerksam geworden? Vorweg die Frage gestellt, kam für euch jemals eine Adoption in Frage?
Also würde ich das Pferd von hinten auftreiben, erstmal die letzte Frage, die du gestellt hast, beantworten mit der Adoption. Ist tatsächlich was gewesen, worüber wir uns auch Gedanken gemacht haben. Aber man muss schon auch sehen, dass gerade auch in Deutschland nach wie vor das Thema Adoption gerade für homosexuelle Paare von den Institutionen institutionell nicht gerade einfach gemacht wird. Also es gibt Hürden, die jedes Paar tragen muss. Also es gibt eine Altersgrenze. Mhm. Man wird überprüft, ob man natürlich auch, sag ich mal, die geeigneten Räumlichkeiten hat, ob die Beziehung auch fest genug ist. Und
Muss man dafür verheiratet sein?
Da bin ich gerade befragt, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, eher nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Standard, dass das ein Kriterium ist. Aber die Kriterien, die es eben gibt und die Kinder, die zur Adoption dann auch tatsächlich freigegeben werden, sind natürlich, muss man auch sehen, es gibt viel mehr Wunscheltern, die keine Kinder kriegen können, als es dann auch Kinder gibt, die zur Adoption in Deutschland zumindest freigegeben werden.
Ja.
Was natürlich auch so eine Art Flaschenhals kreiert. Das heißt, die Nachfrage und das Angebot decken sich nicht. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man jahrelang wartet, dann doch kein Elternteil wird. Es gibt die Möglichkeit, aber natürlich dann auch als Pflegeeltern aufzutreten. Ich arbeite beim Jugendamt, von daher kenne ich mich da ein bisschen aus. Also Pflegeeltern kannst du werden oder du kannst dich dafür auch melden. Und dann gibt es auch Möglichkeiten über das Jugendamt, sich da nochmal im Rahmen von Kursen auch nochmal vorzubilden, was man dafür alles braucht. Sind Eltern, die sich zeitweise um Kinder kümmern, die aus ihren Familien genommen werden, weil es dort zum Beispiel zu Missbrauch gekommen ist, Drogenabhängigkeiten, Krankheiten, die dann vom Jugendamt zu ihrem eigenen Schutz aus der Herkunftsfamilie, aus der biologischen Familie erstmal rausgenommen werden. Und dann gibt es einen Gerichtsbeschluss und dann vorerst in eine Pflegefamilie kommen. Was ich aber immer wieder dazu sagen muss, ist, es ist ein Modell, das darauf angelegt ist, dass es hier um eine gewisse Zeit auch geht.
Also temporär?
Es ist temporär.
Okay.
Und das heißt, es wird immer wieder geprüft, ob die Rückführung in den Haushalt der biologischen Eltern möglich ist. Und sobald das möglich ist, wird das auch getan.
Also da muss ich was mir da so durch den Kopf geht, ist der Gedanke, das ist ja, wenn sich Menschen wünschen, Paare wünschen, Eltern zu werden, unheimlicher seelischer Druck. Wenn man weiß, okay, dieses Kind, das man dann vielleicht auch lieb gewinnt, kann jederzeit dann wieder rausgenommen werden oder in die eigene Familie, was natürlich auch in den meisten Fällen wünschenswert ist. Das bedeutet einfach, dass da nie eine Gewissheit ist, nie eine Sicherheit und dann halt auch kein Ankommen für die gesamte Familie dann.
Genau, für alle Seiten ist das ja eine Situation, wo klar ist, es gibt irgendwann mal diesen Punkt oder potenziell diesen Punkt, wo es dann wieder einen Abbruch gibt, einen Beziehungsabbruch gibt, was ja auch wieder eine Art von Trauma darstellt. Und
Schmerz, ja.
Das sozusagen als erstes Konzept an erster Stelle zu haben, haben, glaube ich, die wenigsten, diese Kraft dann auch zu haben, zu sagen, das kann ich leisten emotional.
Ja.
Und zwar klar, das wollen wir so erstmal nicht. Wir wollen schon auch als Familie die Verantwortung für Kinder, für unsere Kinder haben, die dann auch bei uns im Haushalt aufwachsen. Mittlerweile ist es nochmal was, wo wir jetzt zwei Kinder haben, tatsächlich nochmal auch Thema für die Zukunft, zukünftige Familienplanung eventuell, zu sagen, okay, wenn die Kinder mal groß genug sind, könnte ich mir persönlich emotional schon auch noch vorstellen, gerade auch für ein Pflegekind da zu sein.
Ja, das klingt doch sehr schön, vor allem, dass dann ein Kind, das einen Pflegebedarf hat, aus einer schwierigen Familie, aus schwierigen Verhältnissen
in geordnete Verhältnisse kommen kann.
Genau, und dann vielleicht auch mit Zeitgeschwistern, wie nennt man das? Sind das Bonusgeschwister? Sind das Regenbogenfamilien? Wie nennt man das?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht, aber Regenbogengeschwister würde bei uns ja auf jeden Fall passen. Wir sind auf jeden Fall eine Regenbogenfamilie, deswegen würde ich sie vielleicht dann auch sogar Regenbogengeschwister taufen. Das ist eine gute Wortschöpfung.
Ja, auf jeden Fall. Es braucht ja auch nicht immer alles unbedingt ein konkretes Wort. Und was mir auch in den Sinn kommt, bei all den Regularien, die du jetzt genannt hast, wenn ich jetzt auf natürlichem Wege schwanger werde, kontrolliert mich ja vorher auch niemand. Und da ist jetzt so vom Hintergrund auch Zeitwissen, dass das natürlich auch, wenn das halt Institutionen sind, die Kinder aus Familien nehmen oder Institutionen sind, die Adoptionen begleiten, dass man dann natürlich noch mal stärker auf Nummer sicher gehen muss, dass das Kind auch langfristig in dieser Familie bleibt, in die es dann hineingelassen wird oder solange es dann notwendig wird, sodass das Kind dann auch kein weiteres Trauma erlebt, dass es einfach ein gesundes Wachstum und Entwicklung erleben kann. Okay, also wie darf ich mir das denn eigentlich vorstellen, wenn ich mir ein Kind wünsche? Also wie seid ihr vorgegangen als schwules Paar? Wie habt ihr euch da informiert? Wann habt ihr damit angefangen, euch damit auseinanderzusetzen, dann gemeinsame eigene Kinder zu wollen? Und wie seid ihr überhaupt auf eure Leihmutter aufmerksam geworden? Und warum die USA? Das ist ja eine Riesendistanz. Da kann ich mir vorstellen, dass man beispielsweise die Schwangerschaft gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Das ist ja auch was, was man eigentlich gerne genießen möchte dann als werdender Papa.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eine ganz schön weite Strecke. Aber um jetzt noch mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, ich glaube, dass es ungefähr 2013, 2014 war, dass wir konkret angefangen haben, auch tatsächlich zu recherchieren. Was für Möglichkeiten gibt es denn, als schwules Paar Eltern zu werden? Haben dann über Bekannte, sowohl hier in Deutschland als auch in Israel mitbekommen, dass über das Konzept der Leihmutterschaft die Paare, die wir kannten, da auch eigenen Nachwuchs in die Welt gesetzt haben und Eltern geworden sind. Und über mehrere Jahre haben wir tatsächlich dieses Thema, würde ich mal sagen, bearbeitet und haben uns informiert und umgehört, weil es auch viele Agenturen gibt weltweit. Okay. Es gibt die Ukraine, es gibt Angebote in Agenturen, die in Indien arbeiten, in Nepal, aber eben auch in Amerika. Und für uns war es schon auch wichtig zu sagen, wir wollen gerne, weil wir auch Horrorgeschichten gehört haben, gerade aus Ländern, in denen die medizinische Versorgung vielleicht nicht 100% vergleichbar ist wie hier in Deutschland.
Was sind das für Geschichten? Also was sind denn Risiken? So?
Zum Beispiel ein Paar, das Eltern geworden ist von Zwillingen, die aber mit einem Hirnschaden zur Welt gekommen sind, weil sie nicht rechtzeitig versorgt werden konnten, als es ein Erdbeben gab.
Oh, ja. Stimmt, das sind die Rahmenbedingungen, die da natürlich darüber hinaus noch reinspielen.
Genau, die mussten stundenlang warten, bis der Transport dann ins Krankenhaus stattfinden konnte. Und in der Zeit haben die Kinder zwar überlebt, aber sind beide mit einem fürs Leben im Prinzip geschädigt zur Welt gekommen. Und da war es uns schon wichtig zu sagen, okay, wenn man das ausschließen kann, würden wir gerne doch auch alles Mögliche dafür tun, dass wir wissen, für uns die Gewissheit haben, es ist an einem Ort, an dem das alles geregelt abläuft. Und das ist nun mal in den USA so, das ist eine gewachsene, man muss es so nennen, es ist eine Art von Industrie, die da wirklich gewachsen ist, weil viele Akteure, die daran beteiligt sind, mittlerweile auch ein gutes Zusammenwirken gefunden haben. Da gibt es einfach mehrere Pfeiler, würde ich mal sagen. Also du hast den medizinischen Pfeiler, das sind die ganzen Kliniken, die die Befruchtungen vornehmen. Du hast den juristischen Pfeiler, wo klar ist, da sind Gerichte, aber auch Anwälte, die sich mit dem Thema Elternschaft und Anerkennung von Elternschaft vor- und nachgeburtlicher Anerkennung der Elternschaft auseinandersetzen und darüber die Entscheidung treffen. Und man hat auch die ganzen Agenturen, die sogenannten Wunscheltern mit den Leihmüttern oder Leihfamilien, nenne ich es jetzt mal, weil die kommen auch immer mit einer Familie natürlich.
Also die haben dann schon auch eigenen Hintergrund, also selbst eigene Kinder, Ehepartner.
In Amerika ja. Also ich weiß von Ländern, wo das nicht unbedingt zwangsläufig so sein muss, dass die Frauen eine eigene Familie haben, eine Arbeit mit ihrer Familienplanung bestenfalls auch schon abgeschlossen haben müssen.
Also da gibt es auch für die Leihmütter bestimmte Regularien
ganz und genau, Kriterien? Es ist reguliert und wird auch kontrolliert. Ja.
Okay. Also dass da keine kriminellen Handlungen dann auch betrieben werden, also dass Erpressungen stattfinden, deswegen wahrscheinlich auch juristische Faktoren, die da vertraglich, also in Komponenten festgehalten werden.
Ja, genau, ganz genau. Das ist der Grund, der dahinter steckt. Und damit das einfach, ja, sag ich mal, allen Beteiligten so nicht einfach wie möglich, aber doch so reguliert wie möglich. Also das Ganze schon ermöglicht.
So eine Art eine gewisse Komfortabilität geschaffen wird, so eine Art Rundum-Sorglos-Paket auf Basis all dieser Pfeiler, dass dann sowohl die Eltern, die das Kind dann...
Die Wunscheltern, ja.
Genau, die Wunscheltern, die das Kind dann in ihre Familie aufnehmen, als auch die Leihmütter und auch alle juristischen Regularien rundherum kontrolliert und abgeklärt sind. Okay.
Genau, und wie ich es gerade schon gesagt habe, in Amerika, zumindest in Amerika ist es so, dass die Leihmütter vorweisen müssen, dass sie nicht nur aus finanzieller Not heraus diesen Weg gehen. Natürlich ist der finanzielle Anreiz da, das kann man auch nicht kleinreden, dass die Frauen bekommen dafür etwas, dass sie für ein fremdes Paar ein Kind austragen und zur Welt bringen.
Also das heißt, in den USA ist ja keine gesetzliche Krankenversicherung vorhanden. Das heißt, da musst du auch als Wunschelternteil oder ihr als Wunscheltern müsst dafür sorgen, dass da eine Versorgung stattfindet. So ist es.
Aber dadurch, dass ja auch zum Beispiel oft vorausgesetzt wird, dass die Frauen eine eigene Arbeit haben, haben schon viele, also bei uns war es zumindest so, beide unsere Leihmütter hatten einen Job, wo klar war, die haben auch eine Krankenversicherung, die ihren Teil, also wenn die jetzt, keine Ahnung, Kopfschmerzen hatte während der Schwangerschaft, was jetzt nicht unbedingt mit dem Kind zu tun hatte und sie hat jetzt irgendwas gegen Kopfschmerzen gebraucht, dann hat das ihre Krankenversicherung übernommen. Aber alles, was mit dem Kind zu tun hat, das ist vertraglich auch geregelt. Dann in der Schwangerschaft wird natürlich von den Wunscheltern getragen.
Okay, dann wird der eigene Teil der Krankenversicherung für das Kind dann anspringen. Für die Mutter. Dafür tragt ihr dann Sorge. Und finde ich auch einen guten Punkt zu sagen, okay, da darf niemand aus finanzieller Not heraus handeln. Wird denn da auch kontrolliert, ob das eine Leihmutter ist, die jemandem wirklich was Gutes tun will? Wie wird das denn gemessen? Habt ihr das mitbekommen, wie da die Kontrollen stattfinden?
Bei dem ersten Mal tatsächlich haben wir einen engeren Kontakt zu der Agentur gehabt, die uns vermittelt hat als Agentur zwischen Wunscheltern und Leihmüttern, da der Leiter dieser Agentur tatsächlich auch unser Anwalt war gleichzeitig, parallel.
Das ist super. Ja, warum nicht?
Und wir dann einfach den Einblick auch bekommen haben. Er hat uns ganz oft erzählt, so, ich setze mir jetzt mal den Hut des Agenturleiters auf und erzähle euch so ein bisschen. Jetzt habe ich aber gleich wieder den Hut des Anwalts auf und erzähle ich nochmal was anderes. Aber hat uns da, weil es einfach eine sehr familiäre Agentur war, er hat noch eine Geschäftspartnerin gehabt.
Okay.
Und die waren beide, sowohl er als auch seine Geschäftspartnerin, hat mit dem Thema Leihmutterschaft vorher auch schon zu tun. Er selber mit seiner Frau konnte keine Kinder auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Sie haben auch eine Leihmutter, über die Hilfe einer Leihmutter in ihre Familie gegründet.
Okay.
Und die Dame, die mit ihm gearbeitet hat, war Krankenschwester und war auch für andere Paare vorher schon Leihmutter.
Ah, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, bei meiner Partnerin-Wahl gucke ich ja dann auch, ob mir derjenige optisch gut gefällt. Habt ihr da die Möglichkeit gehabt, selbst Kontakt zu den Leihmüttern aufzunehmen, die für euch in Frage kämen?
Das ist auch, sag ich mal, von Agentur zu Agentur unterschiedlich gehandhabt, aber die meisten Leihmütter, die vermittelt werden.
Ich muss kurz eingrätschen. Genau. Wir haben einen kleinen Zusatzgast da. Wir haben ja gesagt, dass der Nils Vater ist. Und jetzt ist sein kleiner Sohn gerade vor Mittagsschlaf aufgewacht und den hat er jetzt mal hier dabei.
Genau, also ganz rote Bäckchen. Genau, also um das Ganze noch ein bisschen aufzudröseln. Leihmutterschaft bedeutet, dass die Frau, die das Kind austrägt, nicht gleichzeitig die biologische Mutter des Kindes ist. Das ist in Amerika tatsächlich geregelt. Also die Frau, die das Kind austrägt, ist nicht die biologische Mutter.
Also das heißt, die Eizelle kommt von jemandem, den ihr gar nicht seht? Oder gibt es da Fotos vorher?
Genau, es gibt sogenannte, also muss man sich vorstellen, wie eine Samenbank, gibt es auch natürlich das Gleiche für Frauen, die ihre Eizellen spenden.
Okay, das heißt, bei einer Samenbank würde ich jetzt auch sehen, wie sieht denn der potenzielle biologische Vater
des Kindes aus? Da gibt es einen Katalog, genau, da kann man Fotos wahrscheinlich sehen. Also ich war noch nie bei einer Samenbank, aber so stelle ich mir das vor, dass es da dann Fotos gibt mit einem Katalog und Beschreibung. Denn so war es dann tatsächlich auch bei den Eizellenspenderinnen.
Ja.
Da gab es einen Katalog. Mit Bildern, mit Beschreibungen, mit persönlichen, nochmal ein bisschen was persönlichen Informationen, die Eizellenspenderin über sich und ihre Familiengeschichte mitgeteilt hat.
Muss dann auch sowas mitgeteilt werden wie Schulabschluss, Bildungsstand?
Ja, das steht alles mit drin.
Okay.
Auch persönliche Interessen, aber auch die Krankheitsgeschichte, die eigene, aber auch die von den Familienmitgliedern, damit man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Aber auch so Informationen wie, keine Ahnung, hatten die Väter und die Großväter noch Haare? Ja, also gibt es ja Menschen, sich wünschen, dass das Kind dann auch mal später noch Haare hat.
Und einen Nobelpreis bekommt.
Am besten noch das, genau. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja? Also das ist die Natur, die das entscheidet. Das kann man so vorher nicht beeinflussen. Das ist auch nicht, ich backe mir mein Kind. Ja? Also so ist
also
es nicht.
Also du kannst dann auch nicht, also es ist jetzt vielleicht eine vorgeholte Frage oder vorweggegriffene Frage, du kannst aber nicht entscheiden, ob du einen Sohn oder eine Tochter bekommst.
Jein. Also nach der Befruchtung der Eizellen, was bei uns tatsächlich, ich glaube, es waren bei der Spenderin 45 Eizellen, die jeweils mit meinem und dem Spermien meines Mannes befruchtet wurden.
Ja.
haben tatsächlich auch nicht alle, das ist der natürliche Lauf der Natur, der natürliche Lauf, dass nicht alle sich natürlich gesund entwickeln.
Ja.
Es gab dann welche, die weibliche Embryonen und männliche Embryonen, und das hat man nicht in der Hand. Es kann auch sein, dass man am Schluss nur männliche Embryonen hat. Dann ist es klar, es wird ein männlicher Embryon eingesetzt, weil das der Embryon ist, der sich in 5 Tagen
am weitesten
mit genetischen Testungen so gut entwickelt hat, dass die Mediziner sagen, der hat eine gute Chance, sich in einem fremden Uterus trotzdem gesund zu entwickeln.
Und
darum soll es ja gehen. Also
das
schon auch, das war uns immer wichtig, dass wir den Medizinern schon auch gesagt haben, bitte wählt die aus, die ihr aus von medizinischen Kriterien her als am gesündesten, am stärksten definiert habt, weil so natürlich die Chance erhöht wird, dass eine Schwangerschaft, die ja immer mit Risiken verbunden ist, sei es jetzt eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege oder auf dem Wege der In-vitro-Fertilisation, da war es uns einfach wichtig zu sagen, es ist schon uns wichtig, dass das gesündeste Embryon eingesetzt wird. Wenn auch, das muss man aber auch nochmal Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir vor der Situation standen, wir hatten sowohl männliche als auch weibliche Embryonen. Und da hat uns das amerikanische System da schon dazu auch gezwungen zu entscheiden, weil die sich dadurch absichern möchten. In Amerika, das kennt man ja, da verklagen die Leute alles und jeden wegen alles und jedem.
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich meine Katze nicht in die Mikrowelle einschalten
das
darf.
Das darf man leider nicht, genau. Wenn es nicht explizit draufsteht. Und genauso handhaben das die Kliniken, um sich eben rechtlich abzusichern. Sagen die, nee, ihr müsst schon auch sagen, ihr müsst entscheiden, welches Embryon eingesetzt werden soll. Da wurde uns dann mitgeteilt, welche Embryonen die stärksten waren. Und dann haben wir einfach immer den genommen, der auf dem ersten Platz war, unabhängig davon, ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Embryon ist.
Okay.
Ja. Görlitz ist hier gerade den männlichen.
Der männliche kleine Mann.
Genau, hier.
Also das heißt, habt ihr dann auch die Entscheidung getroffen, in diesem Fall möchten wir, dass dein Partner, der biologische Vater, das waren weder Nils noch ich,
das war das Wort zum Sonntag.
Das war der Sohn vom Nils.
Ja, ich nehme mal ordentlich ins Mikrofon. Gut gemacht.
Also das heißt, ich muss nochmal anfangen, das heißt, dass ihr beim ersten Mal entschieden habt, dein Partner wird biologischer Vater eures Kindes, und beim zweiten Mal war es euch wichtig, dass du biologischer Vater eures Kindes werdet.
Genau, weil es war schon so, meine Schwiegereltern sind älter als meine Eltern oder meine Mutter. Ich habe eigentlich den Kontakt eher zu meiner Mutter.
Das war nochmal.
Sodass wir dann gesagt haben, hier zuerst wird mein Partner ein biologisches Kind haben, damit meine Schwiegereltern, die ja älter sind, auch auf jeden Fall noch ein bisschen was von dem Enkelchen, von ihrem Sohn haben.
Und mitbekommen, dass sie Großeltern geworden sind.
Und danach war jetzt ich dran. Und im Prinzip liegen zwischen unseren beiden Kindern 3 Jahre. Das ist ja kein großer Abstand.
Ja, okay.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, jetzt auch mit denen, ob man die Leihmutter vorher trifft oder auch nicht. Ich würde sagen, ja, oftmals schon. Aber bei uns kam natürlich nochmal dazu, 2020, 2021, Corona.
Ach stimmt, das war ja auch noch.
Wir hatten tatsächlich 2019, muss man ehrlich sagen, 2019 im Sommer waren wir in Amerika, in Utah, in der Klinik, in der wir unseren biologischen Part abgeliefert haben.
Ja.
Und wo dann auch die
Eizellen... Ach, das wird dann gar nicht per Post hingeschickt. Das müsst ihr selber vor Ort dann abgeben. Also muss man sicherstellen können, ihr seid diejenigen, die da jetzt den Becher füllen.
Genau.
Okay.
Damit es da nicht zur Verwechslung kommt, was man ja auch schon mal vielleicht in den Medien mitbekommen hat, es gibt Länder wie die Ukraine, wo das tatsächlich passiert ist, dass es zur Verwechslung gekommen ist, dass Wunscheltern am Ende doch nicht das Kind hatten, das biologisch eigentlich ihrs ist.
Verstehe.
Was ja dann für die Eltern vielleicht auch irgendwie
frustrierend ist,
ja.
Ja. Und wie ist es dann?
Und es war so, dass ich wäre gerne 2019 im Herbst, Winter nochmal nach Utah geflogen, aber das war zu einer Zeit, wo die Corona-Restriktionen aufkamen und es dann plötzlich klar war, okay, es fliegt niemand nirgendwo mehr hin.
Ja.
Was dann auch dazu geführt hat, dass wir den Kontakt nur per Skype hatten. Wir haben viel Kontakt gehabt, wirklich wöchentlich, auch mehrmals wöchentlich, weil, wie du sagst, natürlich man schon auch Teil sein möchte von der Schwangerschaft und das ja auch was sehr Besonderes ist. Und jetzt bei was ist denn jetzt?
Ich würde gerne noch mal kurz Pause machen.
Da bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich habe schon zweimal ins Mikrofon gerülpst. Und wir beschweren uns hier ein bisschen.
Ja. Das ist gar kein Problem.